Also ich war bis zu diesem Punkt gekommen, wo er eben sagt, wir sind einerseits in der Möglichkeit, uns in unsere eigene Lehre hineinzuwerfen, uns fallen zu lassen oder eben in das Geheimnis, das mich von außen anspricht. Was heißt hier außen? Man könnte auch sagen, von innen, innerer als ich selbst. Sie leuchtet freilich nur, sagt er, diese Wahrheit, wenn sie auch geliebt und angenommen wird. Weil sie die Wahrheit ist, die frei macht und die auch sich selbst gegenüber frei macht. Also tatsächlich kann man zwar, das ist das Problem mit der Verkündigung hier oder dem Zeugnis, man kann es natürlich versuchen zu schildern und zu tun und das muss man ja auch machen, aber wirklich aufgehen tut es erst dem, der sich darauf einlässt. Nur gilt das jetzt nicht bloß für den Glauben, ich meine, das gilt für alle möglichen Dinge. Wenn Sie zum Beispiel über die Schönheit eines Bildes diskutieren wollen, müssen Sie sich in eine ästhetische Einstellung hineinbegeben. Solange, wo Sie das lassen und machen, dann können Sie natürlich was über die chemische Analyse des Bildes sagen, Sie können über Kunstgeschichte sehr viel reden, Sie können was machen in einer Informationsästhetik, über die Fülle der Informationen, die dort drin ist. Aber wenn Sie über die Schönheit des Bildes reden wollen, müssen Sie sich in die ästhetische Einstellung hineinbegeben, was dann eben eine wiederum gewisse Ungeschütztheit gegenüber anderen Einstellungen ist, die dann kommt. Und das taucht hier natürlich auch auf. Also dass das hier, sie ist da und das muss gesagt werden. Sagt, ich sehe tausend und abertausend Menschen um mich, ich sehe ganze Kultur, Geschichten, Epochen um mich, das weiß ich, aber im Letzten kann mich das nicht anfechten, warum nicht? Sagt er, weil ich überall ein anonymes Christentum sehe, weil ich in meinem ausdrücklichen Christentum nicht eine Meinung neben anderen sehe, sondern dass die alle schon dort drin enthalten sind. Das ist ein merkwürdiger nächster Gedanke, den ich Ihnen jetzt etwas verdeutlichen möchte. Also sagt, diese Leute sind nicht dümmer, die haben nicht weniger guten Willen als ich, sondern sie kommen eben aus einer anderen Tradition her, sie haben andere Erfahrungen gemacht. Dann sagt er ganz kurz, ich habe keinen Grund, ich habe gar keinen Grund, das Christentum als eine neben anderen Weltanschauungen zu betrachten, sagt er. Verstehen Sie das Christentum genau, vergleichen Sie. Hören Sie genau hin, was das Christentum eigentlich sagt. Hören Sie seine Botschaft mit aller Genauigkeit. Dann werden Sie nie anderswo etwas hören, was gut, wahr, erlösend und erhellend ist und die göttlichen Geheimnisse öffnend, was Sie in einer anderen Weltanschauung fänden und im Christentum nicht. Das ist eine tolle Behauptung. Ich stelle einfach so dahin. Also, dass sie das woanders fänden und im Christentum nicht. Was sie anruft, anstachelt, den Horizont ihres Geistes erweitert, was sie reicher macht, entweder ist das ein vorläufiges, das die letzte Frage des Daseins angesichts des Todes nicht löst und nicht beantworten will und das in der Weite des christlichen Daseins ruhig Platz hat, oder ist es etwas, was sie als Moment des authentischen Christentums erkennen. Das war sein Gedanke. Eigentlich finde ich das, wenn ich meine Religion kenne, finde ich das dort wieder. Was Sie erkennen, wenn Sie das Christentum nur genauer, mutiger, eindringlicher erforschen. Sie werden vielleicht dabei bemerken, dass Ihnen eine vollständige Synthese dieser Erkenntnisse nicht gelingt. Ja, wer kann schon alles synthetisieren? Nicht? Das spricht er gerade an, das können wir nicht. Aber es ist auch so, dass es nicht in einen Widerspruch zum Christentum führen kann und das genügt. Ich muss es also nicht synthetisieren können, ich muss nur zeigen können, es widerspricht ihnen nicht und in diesem Sinn dürfen sie Christ und Heide zugleich sein, sagt er, weil es unkatholisch wäre, nur eine Erfahrungsquelle und Wissensquelle zu behaupten, während das katholische Christentum einen echten und letztlich vom Menschen nicht absolut verwaltbaren Pluralismus lehrt. Also es gibt eine unendliche Zahl von Perspektiven. Jeder Mensch ist eine Perspektive auf die Welt, so wie Ratzinger gesagt hat, wie viele Wege gibt es überhaupt, so viel wie es Leute gibt. Jeder hat einen Blick auf die Welt im Ganzen und deswegen ist jeder Blick anders und wir können unmöglich in unserem kurzen Leben das alles synthetisieren. Wie wollen wir das denn machen? Der Hegel hat ja sowas probiert, so eine Synthese von allem, und hat dafür seinen Preis bezahlt. Nicht? Sie haben also das Recht und die Pflicht, das Christentum als die universale Botschaft der Wahrheit zu hören, die nur zu den Verneinungen anderer Weltanschauungen, nicht zu ihrem echten Ja, Nein sagt. Das nennt man dann später so inklusiven Universalismus. Sagt, ich muss nichts ausschließen, es ist alles eigentlich drin. Manche Leute sagen, das ist Hochmut, nicht? Hören Sie, das Christentum sagt er als universale Botschaft, als die alle andere aufhebt und so bewahrt, als die, die nichts verbietet, als die Selbstverschließung des Menschen in seine Endlichkeit. Christentum ist die unendliche Weite, denn das Christentum sagt unter allen Religionen am allerwenigsten an Einzelheiten, weil es das eine sagt, das aber mit der strahlenden Herrlichkeit der Wahrheit, die nur Gott geben kann, dass er nämlich zur inneren Herrlichkeit der Kreatur geworden ist. Dass Gott also der Schöpfer ist und zugleich im inneren Kern nochmal der Geschöpflichkeit erscheint. Das ist der Punkt, um den es geht. Also der hier in diesem Sinn Gerufene. Und dann ist damit alles schon gegeben, sagt er. Zunächst mal. Jetzt kommt der nächste Einwand. Freilich, dass das radikale sich selbst einlassen Gottes mit der Welt, dass die Idee des Gottmenschen, die sich daraus also ergibt, dass das hier gerade nun in Jesus von Nazareth unter Kaiser Augustus und Pontius Pilatus sich ereignet hat, das ist natürlich nun mal ein neues Problem, sagt er. Das ist klar. Also das wird hier behauptet. Andererseits ist das ein Thema, was Sie auch schon bei den Juden immer wieder behandelt sehen. Also wenn Sie im Talmud lesen, ist der Rabbi Akiva, der Berühmte, immer im Gespräch mit dem römischen Kaiser. Und der sagt dann zum Beispiel, unter welchem Baum hat dann jetzt eigentlich Gott, also mit dem Abraham, geredet, nicht? Und dann steht da also im Hebräischen eine Terebinte oder so etwas. Und dann fragt der Kaiser, warum gerade eine Terebinte und nicht was anderes? Und sagt der Akiva auch, na, wenn es unter einer Eiche gewesen wäre, dann würden sie sich wieder fragen, warum nicht unter einem anderen? Also, dass es unter irgendeinem ist, ist es eben. Was soll da noch begründet werden? Das ist ein Faktum. Nicht, dass man das da zulassen muss. Wenn ich aus dem Absoluten, das versteht sich von selbst, ins Kontingente, ins Relative, ins Endliche gehe, ist es immer eins unter anderen. Und es ist billig, da zu fragen, warum gerade da, warum gerade dort, warum zu der Zeit? Ja, natürlich, zu irgendeiner Zeit ist es. Das ist eben hinzunehmen. Ich muss jetzt nur die Gründe finden, die mir erlauben zu sagen, da ist es das. Und das tut er jetzt wieder und sagt, dieser Jesus von Nazareth, der eben hier etwas gesagt und verkündet hat und der für viele Menschen was bedeutet, auch Menschen, die gar keine Christen sind, wenn Sie es mal überlegt, dieser Zimmermanns Sohn da aus Nazareth, der also in der ganzen Welt überall in Bildern da ist und für viele Leute was bedeutet, die überhaupt gar keine Christen sind. Und der diesen Anspruch stellt, der die Leute also beruft und sagt, folge mir, einfach so weg. Der sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer darf sich denn sowas erlauben, zu einem anderen Menschen zu sagen, gründe dich ganz auf mich? Er sagt, Louis, entweder ist man dann verrückt oder ein Bösewicht oder man ist wirklich Gott. Denn wer könnte sonst sowas zu einem anderen sagen, gründe dich ganz und gar auf mich und lebe aus mir? Und deswegen sagt dann Louis immer, man kann nicht einfach sagen, das ist ein großer Lehrer. Kein Lehrer sagt zum anderen, gründe dich ganz auf mich. Was ist das für ein Lehrer? So ein Lehrer muss immer sagen, da gibt es noch andere Leute auf und wachs über mich hinaus. Natürlich will eigentlich der Lehrer, dass die Schüler weiterkommen als er selber und so. Und nicht gründe dich ganz auf mich, was soll denn das? So wie beim Beinstellen, nicht? So wie er sich räuspert und spuckt, habt ihm glücklich abgeguckt. Nee, so eben gerade nicht. Sondern gerade darüber hinaus und der stellt sich hin und sagt sowas. Das muss man einfach mitsehen. Von wem wird sonst gesagt, dass er ganz ohne Sünde war? Das sahen die erste Generation, predigt gleich so herum, da in Jerusalem. Das muss man also mitsehen, wenn man das also anschaut und sagt, was denn eigentlich jetzt hier, das ist keine Mythologie, sondern das ist ein Mensch, der ganz Mensch ist, kein Halbgott. Das ist ja das, was man immer den Leuten klar machen muss, wir sind nicht bei den ollen Griechen. ist kein Halbgott, sondern er ist ganz und gar Gott, ein Wer und zwei Was. Ganz und gar Mensch, bis hin zum Versuchtwerden, nämlich uns gleich in allem außer der Sünde. Und alles Mögliche, was wir da sonst noch aufzählen, was keine Sünde ist, gehört dazu. Der muss kein Superstar gewesen sein. Ecken und Kanten sind keine Sünden. Grenzen lernen müssen sind keine Sünden, er hat gelernt. Denken Sie an die Phönizierin, die gesagt hat, hier, hilf doch meiner Tochter. Und er hat gesagt, ich bin nur zu den Juden geschickt oder so. Und sagt, ja. Und sagt, die Brocken sind für die Kinder und nicht für die Hündlein. Und dann ist die ja so mutig für ihr Kind und sagt, gut, ich bin also nur ein Hund, aber auch ein Hund kriegt die Brocken. Und das kapiert er und schlägt um und sagt, okay, ich helfe dir. Das hat er erst lernen müssen. Also solche Sachen müssen Sie mitnehmen, die wirkliche ganze Menschlichkeit ins Menschen. Sünde gehört nicht zu uns. Ich meine, wir sind zwar alle Sünder, aber das gehört nicht zu unserem Wesen. Und alles, was nicht Sünde ist, teilt er. Mensch, nicht mythologisch da, Superstar oder so etwas. Nicht? Also Mensch und zugleich Gott. Er sagte das, was dann die Theologen hypostatische Union nennen. Nicht? Also dass hier in einem Wer beide was vorhanden sind. Wie das dann zusammengeht, darüber kann man natürlich anfangen nachzudenken. Wie kann jemand, der zugleich Gott ist, sich irren oder Dinge nicht wissen? Rana hat sich dann so geholfen, dass er gesagt hat, dieses göttliche Wissen, das hat er so transzendental, grundsätzlich, prinzipiell und hat dann so im konkreten Bewusstsein, also diese Einschränkungen unseres Verstandes. Natürlich ist er nicht umgelaufen und hat gesagt, ich bin also die zweite Person der Gottheit oder so etwas, nicht? Sondern dieses Zusammengehören der Vater und ich, wir sind eins und ich sehe den Vater und ich tue das, was er macht, das gehört alles hinein, aber natürlich nicht in so einer ausgearbeiteten Dogmatik. Also da sind natürlich Probleme, dass wir nicht in die Psyche Jesu hineinkommen können. Das war ein wichtiger Punkt bei Romano Guardini immer. Man hat sich damit auseinandergesetzt und gesagt, wie schildert er ihn? Vor allen Dingen in dem großen Buch natürlich der Herr, seine Berliner Predigten, wo das ja versucht darzustellen, wie das dort geschieht, sich dem zu nähern. Natürlich ist das auch ein ganzes Stück mehr wie der Guardinis Jesus als unser, ist ja klar, unweigerlich. Nicht? Aber wo das ein Zugang wäre. Er sagt, das gehört hier mit hinein und damit schwindet das Geheimnis nicht und auch nicht die göttliche Freiheit, sagt er, aber es ist kein Mythologem, es ist kein Mythos. Es ist ein realer, historischer Mensch, der da so lebt. Und dann sagt er, und weiter, es ist zu bedenken, dass für eine wirklich christliche Lehre vom Verhältnis von Welt und Gott die Eigenständigkeit der Kreatur nicht im umgekehrten, sondern im gleichen Verhältnis zur Größe der Abhängigkeit wächst. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz bei Rana, der immer wieder vorkommt. Also nochmal, je mehr ich von Gott abhänge, desto selbstständiger werde ich. Also je mehr angeglichener, je mehr ich bin, desto mehr habe ich empfangen. Je mehr ich habe, desto mehr schulde ich. Das ist beinahe so wie in der Wirtschaft. Wenn es erst mal ein paar Millionen sind, geht es einem schon wieder ganz gut, nicht? Wie man das schuldet. Und hier ist das also in der Metaphysik schon so. Je mehr ich habe, desto mehr habe ich bekommen. Je mehr ich bin, desto mehr verdanke ich. Denn ich lebe, nicht ich werde gelebt. So was sagt der Leibniz. Ich lebe, aber ich kann mir mein Leben keinen einzigen Augenblick garantieren. Es wird mir jeden Moment geschenkt. Und also nicht je mehr ich geschenkt kriege, desto unselbstständiger, sondern je mehr ich geschenkt kriege, desto selbstständiger. Sodass ich also Freiheit und Allmacht nicht so malen kann, dass wie beim Nullsummenspiel, wenn ich zunehme, muss der andere abnehmen, wenn der zunimmt, muss der abnehmen. So ist es gerade nicht. Sondern es ist so, dass auf der Spitze der Allmacht die Freiheit steht. Allmacht heißt präzise Freiheit tragen und hervorbringen können. Ich denke, ich will, nicht ich werde gedacht. Jetzt hier. Aber dass ich denken kann, wird mir jeden Moment geschenkt. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Während bei Leibniz sieht das so aus, hier sind so Uhren und das wird alles nur so eingestellt. Ich rede und Sie meinen, Sie hörten, aber in Wirklichkeit sind Sie nur für sich und ich bin nur für mich. Und dann sieht das so ausgeglichen aus. Und das Bild, das er verwendet, sind gleich eingestellte Uhren. Das nennt man einen Okkasionalismus, dass zu derselben Zeit das passiert. Nein, hier wird wirklich eingewirkt, es geschieht, einer tut was für den anderen, der eine tut das, der andere für den einen. Und dieses Geschehen selber, das ist hier so, dass nochmal, je mehr man bekommt, man desto mehr isst, und je mehr man isst, desto mehr hat man bekommen. Das ist gleich und das wird nicht weniger. Das ist der entscheidende Punkt, das muss man sich klar machen, dass also Jesus, gerade weil seine menschliche Wirklichkeit so radikal angenommen ist, ist er in den tiefsten, in die Abgründe der Menschlichkeit. Er sagt, er ist am wirklichsten gestorben und am endgültigsten Mensch geblieben. Der hatte ja auch nicht wieder ausgezogen, die Livree, am Ende und sagt, so, jetzt habe ich es hinter mir, kommt in die Garderobe und er ist wieder einfach im Himmel. Sondern er ist für alle Ewigkeit Mensch. Nimm das mit. Das ist das Entscheidende. Er ist am tiefsten gestorben. Ich weiß nicht, wie als Kind oder als Jugendlicher auch, habe ich mir gedacht, ja, ist ja alles halb so wild. Der wusste ja, wissen wie er ist, dass er in 3 Tagen ist sowieso Ostern und dann hat er den Kram hinter sich. Von wegen, niemand stirbt so fürchterlich wie das Leben. Niemand stirbt so fürchterlich wie das Leben selbst. Je lebendiger man ist, desto schwerer ist es, natürlich. Und deswegen schreibt er hier, dass er am wirklichsten gestorben ist. Nicht am wenigsten, sondern am wirklichsten. Nachdem wir selber schon nur halb leben, ist das auch mit unserem Tod nur eine halbe Sache, nicht? Aber wenn jemand das Leben in Person ist, dann ist natürlich der Tod was. Also das muss man einfach mitsehen und zusammensehen, um diesen Dingen da gerecht zu werden. Wenn man das sieht. Und dass er sich selbst übersteigt, das heißt, dass er glaubt. Bitte?
Wie war das gerade Mensch geblieben? Und er ist also am tiefsten gestorben oder am wirklichsten und dabei Mensch geblieben. Aber ist es eigentlich eine Verwandlung durch den Tod?
So ist es, durch den Tod. Aber er hört aber nicht auf, Mensch zu sein. Weil manche Leute das so denken, er gibt eigentlich dann, so wie sonst auch Götter ja in Menschengestalt auftauchen können oder Engel Menschengestalt annehmen können, sodass das dann hinterher wieder abgegeben wird einfach. Und manche Leute haben sich auch die Himmelfahrt so vorgestellt oder gedacht, das hat er dann jetzt hinter sich, das war eine Episode und jetzt ist er wieder da. Nein, er bleibt in alle Ewigkeit der Mensch mit den Wundmalen. Deswegen ist ja auch, hat er als Mensch natürlich auch eine andere Ewigkeit als Gott selber. Für Gott heißt die Ewigkeit totius vitae simul ac perfecta possessio, also des ganzen Lebens gleichzeitiger und vollständiger Besitz, reines Jetzt. Das ist die Ewigkeit Gottes. Aber die werden wir nie auf göttliche Weise haben können, ganz einfache Begründung, weil wir alle Vergangenheit haben. Er hat auch Vergangenheit, er hat nämlich die Wundmale. Er hat gelitten. Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich. Also dieser Satz gehört da ganz wesentlich mit hinein. Und deswegen ist klar, er ist und bleibt der Mensch in Gott. Dante stellt das so toll dar, dann im letzten Gesang, dann wie er da so diese 3 Ringe in Gott sieht und in der Mitte ist ein Menschengesicht, das er hier trifft. Bitte.
Er schaut in die Welt genauso wie
ja.
Wenn ich in die Welt mit den gleichen Begrenztheiten schaut, ist das
in die Welt. Er ist ein Mensch, er ist ein Mann und keine Frau zum Beispiel. Das ist doch eine massive Begrenzung. Ja, ja eben. Nicht? Ja, der ist doch wirklich wahr. Nicht? Und da kann man sich fragen, wer da begrenzter ist von beiden. Ja eben, nicht? Das muss man sich wirklich klar machen. Ist es wirklich so? Und er ist eben jemand, eben, der damals gelebt hat und der nie alt geworden ist. Um was haben wir uns gebracht? Stellen Sie sich vor, einen 70-jährigen Jesus. Diese Weisheit, diese Möglichkeiten, die uns dann nochmal hätten geschenkt werden können. Wird es nie geben. Also, dass man einfach sieht, das hat eine bestimmte Gestalt und eine bestimmte Form und eine bestimmte Herkunft und eine bestimmte Hinkunft. Er ist ein Mensch unter anderen Menschen, natürlich einer, der in besonderer Weise nochmal wirklich ganz für Gott da war und deswegen auch für seine Mitmenschen oder so, gar keine Frage. Aber ich muss nicht glauben, dass er der beste Schachmeister der Welt ist und der schnellste Boxmeister oder ich weiß nicht was, was sie da einführen wollen oder sonst was. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das muss nicht sein. Immer wieder haben das Leute so gedacht, wenn er doch eigentlich Gott ist oder so, muss man da auch alles andere da hineinsteigern oder so. Stimmt nicht. Das ist gut gemeint, aber falsch gedacht. Nicht? Das muss alles nicht sein und bestehen. Und das wäre wichtig, weil an sich ist ja die Aufgabe für Christen, dass sie ein persönliches Verhältnis zu Jesus von Nazareth aufbauen, zu diesem Mann, ein persönliches Verhältnis. So geht das schon los in der Apostelgeschichte. Es geht nicht darum, dass wir da eine Botschaft lernen oder eine Weltanschauung oder irgendeine Theorie, sondern dass wir umkehren, einen Namen anrufen, uns zu einem Menschen bekehren, zu einem Mann bekehren und sich auf den beziehen. Das ist tatsächlich der Punkt und das, finde ich, wird auch zu wenig in den Predigten oder in der Verkündigung gesagt. In den neuen Bewegungen hört man das schon öfter. Die sprechen das schon an, aber so in der normalen Predigt und Seelsorge wird das kaum deutlich. Das Christsein heißt, sich auf diesen Mann Jesus von Nazareth zu beziehen. So wie der Paulus zweimal schreibt, Christus, einer sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Herr Kyrios ist in der griechischen Bibel die Übersetzung des unaussprechlichen Namens, wo wir so Yahweh-Namen sagen oder Yahweh, ohne genau wissen, was es eigentlich heißt, also das sogenannte Tetragramm, das wird da wiedergegeben mit Kyrios. Und das schreibt Paulus zweimal und schreibt dann immer dazu, das kann man aber nur im Heiligen Geist. Also mit einem natürlichen Blick geht das nicht, das muss einem dafür von innen ein Auge geöffnet werden, dieses Auge des Glaubens und das Licht des Glaubens, dass man das erkennen darf. Deswegen ist das ein Geschenk und eine Gnade. Aber dann müsste man als Christ eben sich tatsächlich auf diesen Menschen beziehen und versuchen, das aufzubauen. Der ist ja nicht bloß vor 2000 Jahren, sondern er ist ja ständig da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Ich versuche immer nicht zu vergessen, dass er zuhört, während ich hier rede und so frech daher. So, nicht? Das versuche ich schon also im Kopf zu behalten, immer noch mal dabei. Und dass er also im Wort und in eucharistischen Gestalten da ist und gegenwärtig und in seiner Kirche, ja selbstverständlich. Und das müssten also die Christen lebendiger haben, meine ich, und den Leuten sagen, dass das eigentlich damit hingehören würde. Also nicht Dogmen, nicht Theorien, sondern in erster Linie wirklich die Begegnung auf diese Person.
Wie glauben Sie jetzt, dass er sich selber verstanden hat?
Er hat sich sicher verstanden als unmittelbar von Gott her. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Das können Sie auch lesen, wenn Sie gucken, diesen Rabbi Newster oder wie er sich ausspricht, mit dem der Papst auch, der sagt, ja, der hat sich verstanden als die Tora. Das ist natürlich eine Herausforderung, die macht er nicht mit als Jude, das geht nicht. Aber er sagt, ich gucke mir das an, so sieht es aus, er stellt sich da als die Tora selber.
Nee? Dass er lernfähig war, das ist ja auch klar durch diese ganzen Geschichten, aber irgendwie hat er immer dieses Bewusstsein.
Er hat immer das Bewusstsein gehabt, dass er hier, dass er die Botschaft bringt, diese Sätze, die stehen ja nicht bloß bei Johannes, sondern so Sätze stehen ja auch bei den Synoptikern, auch seltener. Und dann steht, niemand kommt zum Vater außer durch mich oder nur der Sohn weiß, wer hier der Vater ist und umgekehrt. Also diese Selbstständigkeit, mit der er sagt, ich tue, was mein Vater sagt, ich sehe immer, was er tut und handle danach, das ist so unmittelbar da. Und das darf man ja auch nicht vergessen, gerade wenn man das jetzt verbindet mit seinem Ruf, warum hast du mich verlassen? Wo ich immer sage, wir können doch zwischendurch ganz gut leben, ohne an Gott zu denken. Zwischendurch, da fehlt uns nicht besonders viel. Aber jemand, der in dieser Weise jetzt so ganz auf den Vater hinlebt und jetzt auf einmal nichts mehr spürt und merkt, das muss ja so fürchterlich sein, da kommen wir gar nicht ran. Und da wundere ich mich nicht, dass dann so ein Amerikaner wie der Mel Gibson dann einen Film macht und lässt den einfach 20 Minuten lang unerträglich zum Anschauen geißeln, damit wir ein bisschen eine Ahnung davon kriegen, was das heißen kann, wenn der Sohn sagt, warum hast du mich verlassen? Und das kommen wir sonst überhaupt nicht ran. Das würde auch mit, so wie ich vorhin gesagt habe, nur das, wenn das Leben stirbt, was ist das für ein Tod? Das sind also diese Schritte. Und das machen wir uns normalerweise gar nicht klar, weil wir sind so dran gewöhnt, von Kindesbeinen, überall hängen die Kreuze rum und die Leute haben sie um und die Bischöfe nochmal als Gold oder so. Was ist das eigentlich nochmal? Weil wir uns so daran gewöhnt haben. Und von dort her finde ich es schon eine bedenkenswerte Fremdprophetie, dass heute da Leute kommen und sich beschweren, dass man da Bilder hat mit einem toten Mann dran oder einem sterbenden Mann dran, damit man überhaupt mal merkt, was das eigentlich nochmal für ein Schrecken und für ein Skandal ist, nicht? Am Anfang, weil wir uns da so ganz so dran gewöhnt haben. Und das müsste ja wieder durchbrochen werden. Und das ist das, was eben, und Rana meint ja nun aus seiner Situation, der sagt, das größte Hindernis ist, so empfindet er es jedenfalls, nicht die Oberflächlichkeit und dass man sich leicht macht, sondern dass in uns selber auch diese Verlassenheit und diese Bedrohtheit vorkommt und das gebrochene Verhältnis zu uns selbst, dass wir uns nicht richtig akzeptabel finden oder so. Und das müssen wir ja auch nicht. Wir müssen nicht aus uns liebenswürdig sein, sondern da bin ich ganz auf der Seite Luthers, wenn die katholischen Theologen so geredet haben, die Gnade ist ein Zustand, ein Akzidenz, haben die auf metaphysisch heißt das Akzidenz, das heißt ein Wie-Sein. Ja, ich habe also ein Wie, ich habe ein bestimmtes Gewicht, ich habe ein bestimmtes Geschlecht, ich habe eine bestimmte Körpermaße, das sind alles Akzidenzien, also Wie-Seins-Eigenschaften. Aber geliebt sein ist keine Eigenschaft. Haben aber diese katholischen Theologen gesagt. Und Luther sagt dagegen, die Gnade ist nicht wie die Farbe grün auf einem Brett. Das ist also nicht eine Eigenschaft, sondern das kommt ab extra, sagt er, von außen. Und das haben jetzt wieder die katholischen Theologen so gehört, als würde der sagen wollen, eigentlich sind wir das gar nicht, sondern Gott tut nur so, als ob. Das ist aber ein Missverständnis. Er sagt nicht, Gott tut so, als ob, sondern dadurch, dass er uns eben annimmt und liebt, sind wir gerechtfertigt. Wir sind Geliebte, wir haben die Würde, weil er zu uns du sagt und alles das. So wie eben auch ich sage, wenn ich sagen darf, ich werde gemocht, ich werde geliebt, ist das ein Prädikat, aber keine Eigenschaft. Sondern das kommt mir zu von außen oder von innen außen oder wie immer. Und das müsste man hier hineinnehmen. Das heißt, wir haben völlig recht, wenn wir uns selber angucken und sehen, was da alles fehlt oder sonst wie da ist, aber wir müssen dasselbe Recht und mehr Recht haben, dass wir zugleich in diesem unserem Zustand, wie wir da sind, unbedingt bejaht sind. Vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich. Das ist der Kern. Und dass diese fragwürdige Menschheit von der zweiten Person der Gottheit so angenommen worden ist, dass er selber als Geschöpf gelebt hat und das alles durchgemacht hat. Dass das einigermaßen verrückt ist, das sollte man schon merken, dass das so ist. Aber das ist tatsächlich die Botschaft. Und die Frage ist, ob das nicht in einem ganz tiefen Sinn eine tiefste Sehnsucht eigentlich beantwortet. Wenn Sie jetzt gucken, was so in den Religionen so auftaucht, was da Hochzeit bedeutet und all die Geschichten, wir sehen, dass diese Sehnsucht im Menschen schon drin steckt. Und das meinte Rana mit seinem Vortragszyklus da und seinem Buch Hörer des Wortes. Er sagt, der Mensch ist eigentlich einer, der auf diesen Zuspruch nochmal extra aus ist. Er weiß gar nicht, worauf er da aus ist. Aber wenn es kommt, sagt er, das ist das, was ich eigentlich jetzt verstehe ich, dazu war ich eigentlich unterwegs. Ja.
Und wie geht das zusammen, zum Beispiel Angst zu empfinden, tiefgehende Verunsicherung,
ja,
und sich gleichzeitig als Gottes Sohn zu wissen?
So ist es. Wie geht das? Das ist eben für uns das Schwierige zu denken. Und mir hilft da tatsächlich diese Ranasche Unterscheidung, über die wir noch eigens reden müssen. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich das dann, weil das müssen wir ein bisschen ausholen. Dieses merkwürdige Begriffspaar von ihm, das heißt transzendental und kategorial. Also kategorial heißt, von Kategorien auf den Kopf zu sagen. Das gehört in die griechische Gerichtssprache. Ich kann also einem sagen, die und die Zahlungen sind geflossen und das hast du getan oder so. Also die Fakten. Das nennt er kategorial, beschreibbar, festlegbar. Und transzendental heißt wörtlich überstieglich von Transzendere. Das geht darüber hinaus. Das Beispiel, womit man es am kürzesten machen kann, ist eigentlich so Grundhaltungen. Ich nehme mal das Beispiel, das 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief, dieses sogenannte Hohe Lied der Liebe von Paulus, wo er schreibt, und wenn ich meine ganze Habe an die Armen verteile und die Liebe nicht habe, dann bin ich doch nur ein klingendes Erz und eine tönende Schelle. Also, und dieses Verteilen der Güter, das nennt jetzt Rana kategorial. Nicht? Das sind die konkreten Taten der Liebe. Die kann ich alle tun, ohne zu lieben. Wohlgemerkt. Aber wenn ich keine von solchen Taten tue, kann ich nicht behaupten, ich liebte. Denn die Liebe zeigt sich nicht bloß in solchen Taten, sondern sie realisiert sich in solchen Taten. Sie verwirklicht sich erst in solchen Taten. Das ist der Punkt. Und da habe ich also diese Spannung zwischen dieser grundsätzlichen Grundhaltung, die ich nicht in den Griff haben kann, den hat weder der andere im Griff noch ich selber. Ich weiß nicht, in welchem Maß ich liebe. Weil ich zu jeder Gewissenserforschung eine neue Gewissenserforschung anstellen muss, ob ich mich nicht betrogen habe. Natürlich bilde ich mir ein, meine Frau zu lieben, meine Kinder zu lieben und noch andere Leute auch noch und so. Die Frage ist, wie weit es stimmt. Und dann kann ich Gewissenserforschung machen und dann geht das ein Stück weit und dann sehe ich, wo das da fehlt. Und dann weiß ich aber immer noch nicht, ob ich wirklich hier tatsächlich aufrichtig war über mich und es jetzt genau weiß. Und wenn ich dann jetzt da weiter täte, bis ich irgendwann muss ich dann in die Klapsmühle, das ist keine Lösung. Also muss man irgendwann sagen, hier höre ich auf, ich hoffe, dass ich liebe und vertraue mich so, wie ich bin, Gott an, so wie der Petrus, als er es kapiert hat, das auch so macht. Vorher noch beim Abendmahl sagt er noch, wenn alle dich verraten, ich doch nicht, da weiß man schon, wie es ausgeht. Und hinterher, wie Jesus ihn dann nochmal anspricht, Johannes 21, dann fragt er ihn ja dreimal, liebst du mich mehr als die da? Und dann sagt er ja dann, du weißt es. Er sagt nicht mehr, er weiß es. Also genau diesen Schritt, der dorthin gehört. Ich kann es hoffen, aber nicht wissen. Und dieses Verhältnis jetzt von diesem transzendentalen Bewusstsein zum kategorialen, da finde ich es hilfreich, von Rana ist natürlich auch keine Lösung, es ist die beste, die ich bisher kenne. Dass er sagt, dieses Gottesbewusstsein muss ich mir jetzt eher so transzendental denken, das ist also nicht so greifbar und fassbar und kann deswegen zusammengehen mit solchen Formen von Zweifeln, von Verlassen erfahren oder so, die ich mehr konkreter habe und unmittelbar im Bewusstsein.
Aber es ist aus Rana schon auch eine Art Wissen und nicht das, was man unter Vertrauen versteht.
Das schließt sich nicht aus. Zu eigentlichem Wissen. Über Wissen müssen wir auch noch eigens reden. Es gibt also Wissen, wo ich kein Vertrauen brauche oder jedenfalls meine, ich brauchte keins. Das denken zum Beispiel die Leute, dass bei 2 mal 2 ist 4, das sei ein fragloses Wissen. Wenn man Descartes liest, ist das nicht so. Der sagt schon, es könnte auch sein, dass ein böser Geist mich da nur so verwickelt. Und wenn Sie mit jemandem reden wie Wolf Singer oder Gerhard Roth, die werden auch sagen, das ist nur unsere Synapsen da drinne. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Also ich kann unter einer gewissen Rücksicht zu jedem Wissen sagen, das Wissen hat immer was mit Glauben zu tun. Weiß ich wirklich, dass ich weiß oder glaube ich eigentlich nur, dass ich weiß? Ich habe oft, das gehört zur Berufserfahrung eines Professors, dass man immer wieder mit Leuten zu tun hat, die meinen, sie wüssten, und dann stellt sich beim Examen heraus, sie haben sich geirrt. Also dass es sowas gibt. Also ich weiß, dass ich glaube. Nein, ich glaube, dass ich glaube. Und ich weiß, dass ich weiß. Ich glaube, dass ich weiß. Wenn ich wissen, wo ich weiß, dass ich weiß, meine ich, könnte ich nur in zwei Punkten sagen. Das eine ist der Punkt, dass ich weiß, dass wenn ich jetzt rede, ich da rede, wobei ich nicht weiß, wer ich bin. Wenn Sie alle mich mit einem anderen Namen anreden würden, dann würde ich sagen, na, dann habe ich irgendwie geträumt heute Nacht oder so ähnlich. Nicht? Wenn ich halbwegs vernünftig bin. Ich kann mich ja nicht so verbohren sagen, nur ich weiß es und Sie sind alle blöd. Das liegt mir aber nicht so. Und ich würde eher sagen, dann habe ich ja was geträumt. Aber ich weiß also nicht, wer ich bin, aber ich weiß, dass ich jetzt bin, während ich rede. Das ist das eine, da weiß ich, dass ich weiß. Und das zweite, ich behaupte zu wissen, dass ich weiß, dass ich der Wahrheit die Ehre geben soll. Aber alle konkreteren Dinge weiter, da meine ich eher nur sagen sollen, ich glaube, dass ich das weiß. Weiß ich, wer ich bin? Weiß ich, dass meine Eltern sind? Weiß ich, dass ich hier, also schon seit meiner ersten Vorlesung habe ich hier nicht hier in dem Haus, sondern in dieser Institution gemacht, im Oktober 68. Ne? Weiß ich das jetzt oder glaube ich das zu wissen? Immer steht es in meinem Kalender. Also das sind so die Dinge, da rutscht alles so hinein. Aber diese beiden Dinge glaube ich zu wissen, dass ich sie weiß. Dass ich jetzt hier rede und nicht irgendwer anders und dass ich der Wahrheit Ehre geben soll. Und wenn Sie dieses Verhältnis jetzt nehmen, für dieses Verhältnis Bewusstsein von Gott her und auf Gott zu, in dieser Begegnung auf den Vater, in dem Glauben, zusammen mit der menschlichen Seite, dann weiß ich immer noch nicht, wie das geht. Aber so kann ich damit leben. Deswegen ja meine Unterscheidung, die ich so wichtig finde, zwischen widersprüchlich und unvereinbar. Solange mir einer nicht einen Widerspruch nachweisen kann, darf ich in intellektueller Redlichkeit Dinge glauben, die ich nicht zusammenbringe. Wie zum Beispiel das Problem Leib und Seele in jedem von uns. Bis jetzt gibt es keine Antwort in der Philosophie dazu. Wir haben, ich glaube, alles durchgespielt und gegen alles lässt sich was sagen. Also das bleibt irgendwie so unvereinbar, solange mir einer keinen Widerspruch nachweisen kann. Und so ist das hier bei diesen Fragen auch. Deswegen ist die Frage, wie geht man damit um? Rahner schreibt dann eben sehr schnell dann da Geheimnisse, das kann man auch stehen lassen. Es gibt Dinge, die wir verstehen und aufnehmen und das reicht dann. Und auch Dinge, die wir verstehen, reichen ja tiefer. Ich glaube, ich habe es schon in diesem Sinne auch schon gesagt, also mein Wahlspruch ist ja im Wort von der Simone Weil und das heißt, das Unbegriffene verdeckt das Unbegreifliche, darum muss es verschwinden. Also mir geht es darum, Unbegriffenes wegzuräumen, damit wir vor das Unbegreifliche geraten. Denn die eigentliche Wahrheit können wir nicht begreifen, sondern nur erkennen. Und wir können uns davon ergreifen lassen. Aber wir können es nicht begreifen. Bitte.
Ich möchte einfach diese Erfahrung rund um das, dass ich bin da in mir.
Ja.
Das göttliche Ich bin da ist stärker als die Todesangst. Ja, diese Erfahrung habe ich gemacht. Mhm. Gott ist, das ist noch einmal eine andere Dimension als die irdische menschliche Existenzangst.
Ja.
Die kann da sein, die Existenzangst, ja. Aber Gott ist der bleibt.
So ist es. Ja, ja, nur die Frage ist, wie weit eben die Angst gehen kann. Also bei Jesus geht es ja so weit, die Todesangst, dass er eben sogar das Blut aus den Poren presst. Nicht? Also bis dorthin kann es ja gehen. Während so die Leute sagen, das war ein Punkt, den Guardini ja öfter berührt hat, wie vornehm stirbt der Buddha und dann sitzen die da und er lächelt zu seinem Lieblingsschüler dahin und gucken so auf die Blume oder so. Ne? Während wie geht das da im Abendmahlsaal zu, wo die sich noch um die Plätze streiten und so Geschichten. Und wie stirbt Jesus, der da also schreit und hilft und will Hilfe von seinen drei Leuten haben und die schlafen einfach, weil sie so müde sind und so traurig und alles nicht. Das ist dermaßen also niveaulos gegenüber so dieser Gepflegtheit beim Buddha. Nicht? Das muss man einfach sehen, dass das hingehört. Sie merken, kein Widerspruch, sondern wir sind ganz einig. Ich wollte nur noch mal ergänzen und sagen, was da noch mal mit hineingehört, wie weit das reicht. Weil man kann lesen bei etwas so unerleuchteten Christen, dass sie sagen, so zum Beispiel, der Humor muss immer da sein. Wer keinen Humor hat, da fehlt der Glaube oder so. Wo ich sage, ich wüsste nicht, dass Jesus am Kreuz Humor hatte. Nicht? Also zum Beispiel. Nicht? So ist es, nicht? Ja, nicht? Und wirklich in allem Ernst, oder so habe ich auch schon gehört von Leuten, wer wirklich glaubt, der hat doch keinen Todeskampf, das geht alles ganz friedlich oder so ähnlich, ist überhaupt nicht wahr. Sondern je nachdem, an welchem Weise von Tod jemand jetzt gewürdigt wird, teilzuhaben, dann kann er eben in dieser Gelöstheit sterben oder er kann ganz fürchterlich gequält werden. So zum Beispiel der heilige Aloysius ist ganz schrecklich gestorben. Wir haben alle die Witzen da versammelt und haben gedacht, das wird jetzt ein erbauliches Sterben, das war schrecklich. Also was kann sein? Und so ist es ja auch in dieser Geschichte, die letzte am Schafott und noch besser bei dieser Sache dann von George Bernanos, wo er das nochmal aufgenommen hat. Nicht? Da heißt es dann die Gnade und noch was. Wo eben auch dann diese große Priorin ganz fürchterlich stirbt und damit erwirbt sie der Blanche, dieser ängstlichen und schwachen, dann die Kraft, wie der ganze Konvent aufs Schafott raufsteigt und sie singen eben nochmal das Salve Regina, so dass sie aus der Menge sich löst und dort auch hinaufgehen kann, während sie vorher einfach vor Angst immer fast gestorben ist. Also wer dann woran teilhat, wo der Platz eines jeden von uns im Leben Jesu ist, so die Sprache jetzt der religiösen Lehrer zu benutzen, das wissen wir vielleicht noch nicht oder der Einzelne weiß es auch vielleicht schon nicht. Da gibt es viele Plätze, viele Momente im Leben Jesu und die Frage ist, an welchem Punkt er mich hinstellen will. Dabei im Blick für die Ganzen. Das sind Dinge, die wir eben nicht wissen. Das ist richtig. Und nur sollte man nicht meinen, das schützt was, also als ob man einfach schon mal gut dran ist, wenn man da jetzt, natürlich ist man gut dran, wenn man Christ ist, aber ich meine jetzt im irdischen Sinn, dass man meint, das tut dann der Seele gut oder so etwas, muss überhaupt nicht sein. Es ist nicht so, als ob jetzt also richtig Glauben einen vor, auch vor seelischen Krankheiten bewahren könnte oder so, das kann man manchmal hören von Leuten, nicht? Das kann so sein, muss überhaupt aber nicht sein. Denn nicht immer wird geheilt. Das ist ja das, was Paulus selber schreibt. Nicht, dass er sagt, er bittet Gott um diesen Satan, der ihn da mit Schlägen trifft. Und wo er sagt, meine Gnade soll dir reichen, die schwache Zeit, meine Stärke zeigt sich auch in deiner Schwäche. Und das bleibt so. Also diese Vorstellung, dass man sagt, mens sana in corpore sano oder so, nicht dieses antike, oder bei den Nazis ist das Kraft durch Freude, nicht? Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Es kann oft der Fall sein, dann soll man es dankbar entgegennehmen. Aber zu behaupten, wenn das nicht wäre, ist dann schon erwiesen, das kann dann nur falsch sein, das stimmt nicht, weil es einfach auf einer anderen Ebene liegt. Was da jeweils einem zugemutet wird. Das steht ja auch so da, zum Beispiel wie, also der Paulus dann ja da gestürzt und jetzt ist er dann noch blind da in Damaskus und dann fragen ja die Christen voller Schrecken da bei Gott, was ist denn jetzt da los oder sowas wird da und wo er sagt, nein, beruhigt euch nur und der wird schon noch einiges für uns und mich leiden. Oder so. Ist nicht so, als ob da jetzt die Welt untergeht, sondern es ist ein Einschnitt und man sieht, was dann draus wird. Und da rettet einen ja auch der Sturz vom Pferd nicht. Wenn überhaupt ein Pferd war, es malt sich halt so gut bei Caravaggio, ne? Das ist ein Pferd natürlich. Ne? Vielleicht war es ein Esel, vielleicht ist er zu Fuß gegangen. Wichtig ist nur, dass er nach 3 Tagen glauben musste. Ich sage das so, weil mir wiederholt Leute gesagt haben, ja, wenn es mich vom Pferd hauen würde, würde ich ja auch glauben. Aber mir ist sowas noch nie begegnet. Sage ich, keine Sorge, um Glauben kommt niemand drumherum. Auch der Mose, der den brennenden Dornbusch sieht, am nächsten Tag kommt er hin. Und der Busch steht ja noch da, keine Asche, kein Nichts. Er kann auch sagen, ich habe einen Sonnenstich gekriegt. Und so konnte Paulus auch sagen, ich habe mich halt überarbeitet mit der Christenverfolgerei und die Sonne war so heiß oder so, ich muss ein bisschen Urlaub machen. Nicht? Also, dass er wirklich glaubt, was ihm da passiert ist, da kommt er doch nicht drum rum. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht, dass man da meint, es gibt Leute, die brauchen nicht zu glauben. Dieser Punkt, wo es dann aufs Letzte geht, an irgendeiner Stelle, steht uns das allen bevor. Und sei es erst im Sterben, wenn jeder Atemzug wehtut und wir nicht mehr leben dürfen und die anderen leben einfach weiter und kümmern sich gar nicht um einen. Und dass man dann noch weiter glaubt an den Gott, der eigentlich der Gott des Lebens ist und der es in Fülle für mich bereithält. Das geht nur in dem, was Abraham auch sagt, in Hoffnung wieder Hoffnung. Paraelpida. In Hoffnung wieder Hoffnung. Also diese Situation steht uns früher oder später bevor. Das muss man auch sehen. Und so am besten schon einüben bei so allen möglichen Dingen, die schon vorher im Leben passieren. Oder so, ne? Würde ich meinen, dass es so da drin steckt. Ja, drum kommt er also bis dorthin und sagt eben, es ist nicht richtig fassbar. Klar, wie sollen wir das fassen? Ich mache keine Psychologie Jesu, weil es nicht geht. Und ich finde, es ist nett, dass der Guardini das probiert hat, aber man sieht ganz deutlich da die Grenzen. Das ist halt Guardinis Psychologie, die dabei herauskommt. Ne? Sowohl in dem Herrn, wie in den Büchern, wo es extra nochmal beschrieben hat. Ich habe eigentlich auch noch Bücher geschrieben, das Selbstbewusstsein Jesu und so, wo man das hier nachgucken kann. Das sind natürlich, das ist das, was ihm hilft und Leuten, denen es auch hilft. Es ist schön, dass es die Bücher gibt, denn sie helfen vielen Leuten. Aber es gibt auch Leute, die damit keinen... denen das nicht hilft. Das muss man einfach sehen. Weil nicht jeder für jeden ist, darum muss es auch verschiedene Lehrer geben. Dem einen hilft der, dem anderen hilft ein anderer. Und so probiert jeder so an seiner Ecke. So wie ich halt auch probiere. Schönen Dank fürs Mitprobieren. Da geht es dann einfach beim nächsten Mal weiter. Also noch ein bisschen bei diesem Text da noch und so. Gucken wir da. Das ist der Band.